Walk and Talk. Begegnungen am Berghotel Hoher Knochen.
So, herzlich willkommen auf dem Hohen Knochen. Wir sind mitten im Sauerland und wir sind da, wo man die Seele so richtig baumeln lassen kann. Und was ich fast noch wichtiger finde, hier gibt es Ruhe pur wie kaum woanders. Wir sind in Alleinlage auf fast 700 Metern Höhe und um uns herum Natur. Mit Wäldern, Spazierwegen, mehr als 1000 Bergen und unendlich frischer Luft. Ich finde wirklich, das ist einer der schönsten Plätze, um zu entschleunigen und in entspanntester Atmosphäre zur Ruhe zu kommen und ja, gleichzeitig auch Kraft aufzutanken. Oder, so wie heute, auch tolle Begegnungen am Ruhrberg zu genießen. Walk and Talk heißt es jetzt mit unserer Premiere, der ersten Folge. Mit dabei als Gäste heute, als Gäste und Gastgeber, sind die beiden Hotelchefs. Ich verzichte jetzt mal aufs Gendern an der Stelle.
Ja, bitte.
Des Vier-Sterne-Berghotels Hoher Knochen. Herzlich willkommen, Christine Werner, jetzt im Moment zu meiner Rechten.
Genau.
Und Bernhard Kiewikor, das logischerweise zu meiner Linken. Ja. Ladies first. Ja. Frau Werner.
Ja, ich heiße alle herzlich willkommen, die uns jetzt zuhören. Und wir machen jetzt nach kurzem schon kurz Halt an unserer Schafwiese. Da kann ich mich nämlich am besten vorstellen. Also wir haben ja das Glück, dass wir hier oben, wo wir arbeiten, im Berghotel Hoher Knochen auch leben. Ein Bergplateau, auf dem man 360 Grad weit sehen kann. Und unsere Gäste kommen hierher, um Erholung zu finden und diese Ruhe natürlich zu genießen. Und ich würde sagen, wenn ich mich vorstellen soll, dann macht das auch aus, was, ja, was ich bin. Also ich bin hier auch verwurzelt und ich liebe diesen Ort und jeden Tag fällt mir das halt ein. Und wenn ich mich so hier zu Hause fühlen kann, das ist eigentlich das Größte auf der Welt.
Ja. Jetzt haben wir 6 Schäfchen auf der Wiese und die 2, ich will nicht sagen wichtigsten, aber jetzt zumindest im Moment interessantesten stehen ja neben mir. Herr Kiewikordes, wer sind Sie denn? Was machen Sie denn hier?
Ich bin Bergbewohner, ich bin hier aufgewachsen, ne? Weil seit Kind hat eben hier aufgewachsen und bin hier auch zur Schule gegangen. Bin dann natürlich so circa 10 Jahre von zu Hause weg gewesen, eben klassische Kochlehre, durchlaufend Küche, Service, Einkauf, Verkauf, dann Hotelfachschule und noch ein Jahr als Direktionsassistent und bin dann Ende der 80er Jahre wieder zurückgekommen und habe dann mit meinen Eltern, meiner Tante, den Betrieb weitergeführt, den ich dann ein paar Jahren dann übernommen habe.
Okay, also den Betrieb gibt es ja seit 1952.
Also es ist nach dem Krieg entstanden. Mein Opa war Sägewerker, Holzhändler und hat den Wald gekauft in den 30er Jahren und hat für meinen Vater hier oben quasi den Bauernhof gegründet mit Wald. Und es ist alles nach dem Krieg entstanden, auch die Straße, Stromleitung, Wasserleitung etc. Es hat vorher nichts hier gestanden.
Klasse. Sollen wir weitergehen?
Mhm.
Ja. Unser Format heißt ja Walk and Talk. Wir haben ja gesagt, das ist jetzt ein Experiment, was wir heute starten. Ja. Und wir gehen jetzt erstmal, nachdem wir schon zumindest 2 Minuten gelaufen sind, immer noch auf dem hoteleigenen Gelände. Und auf der rechten Seite kommt jetzt die eigene, kann man so sagen, hauseigene Kapelle.
Ja, ja, die St. Elisabeth-Kapelle, genau.
Auch eine tolle Sache, da kommen wir später nochmal dazu, weil ich finde, das hat nochmal eine eigene Episode verdient.
Ja.
Herr Kiewikordes. Sie haben gerade eine Vorstellung gemacht, vielen Dank dafür. Jetzt frage ich noch mal nach, was steht denn wirklich auf Ihrer Visitenkarte oder auf Ihren Visitenkarten?
Gastgeber. Wir sind für den Gast da, wir machen das gerne und ich finde, es klingt besser wie Geschäftsführer oder Hoteldirektor. Wir machen ja auch möglichst alles.
Ja, ist auf den Punkt, ne?
Ja, genau. Ja. Das kann er gut.
Ja. Sehr schön. So, jetzt geht es hier langsam in die echten Spazierwege über. Das merkt man, es ist nicht mehr betoniert, sondern jetzt kommen wir hier auf den echten Stein. Ich fange mal mit der Tür ins Haus sozusagen. Diese unglaubliche Ruhe hier, Entspannung, Kraft tanken, das ist ja eine der großen Pluspunkte hier oben am Hohen Knochen. Was ist denn aus Ihrer Sichtweise das wirklich Besondere hier? Und ich verschärfe es noch mal ein bisschen. Was gibt's nur hier?
Also einmal den Rundumblick, den Himmel und auch, dass wir wirklich abseits liegen, dass man eine Straße hochfahren muss und dass man sich hier irgendwo, meint man hier, hört die Welt auf, ist ein Punkt, den man eigentlich wahrnehmen muss und eigentlich hochfahren kann. Solche Sachen kann man schlecht beschreiben.
Ja, muss man erleben oder erwandern, könnte man sagen?
Erleben, erwandern, sich hinsetzen, in die Ruhe gucken, in die Weite gucken, immer eine nahe Aussicht, eine weite Aussicht. Und das finde ich schon besonders. Ne?
Dass man hier wirklich nicht die Geräusche des Alltags wahrnimmt, sondern dass man seinen eigenen Atem wahrnimmt, so wie wir jetzt. Oder dass man die Vögel wahrnimmt oder den Wind. Man kommt hier an, wie gesagt, das Auto lässt man stehen. Hier nach uns kommen die Wanderwege und die Knochenspitze, der kahle Asten. Und man spürt natürlich, dass da Weite ist, dass da keine Festungen sind von menschlicher Hand.
Wir gehen gerade eine kleine Anhöhe, einen kleinen Berg hoch. Noch sind wir nicht außer Atem. Herr Kevekordes, Sie sind ja jetzt jemand, der ein Sauerland-Urgestein ist, kann man, glaube ich, so sagen.
Ja.
Frage an Sie nochmal, Herr Kevekordes, auch als Besitzer des Hotels und derjenige, der hier in Sauerland-Urgestein ist. Weiß man selber, also wissen Sie noch zu schätzen, was Sie für einen besonderen, ruhigen, fantastischen Ort haben? Oder geht das ganz offen und ehrlich im Hotelbetrieb oder im täglichen Alltag ein bisschen unter?
Man kriegt das schon mit, man kriegt es auch von anderen Gästen, von anderen Menschen erzählt, dass es hier eine besondere Lage ist, dass man eben diese Großzügigkeit, diese Weite hat. Und wenn man nachdenkt, man spürt es auch selbst, wenn man morgens raus aufsteht, dass man ehrlich nur ins Grüne guckt, in die Berge reinguckt und kein Auto, kein Haus sieht. Und das macht schon was.
Leben Sie eigentlich selbst hier oben?
Ja.
War das immer schon so, dass Sie hier gelebt haben?
Ja, bin hier aufgewachsen, auch groß geworden. Bis auf die Zeit, wo ich von zu Hause weg war, war ich die ganze Zeit hier.
Wenn Sie sich jetzt vorstellen, mir fällt gerade so diese Parallele zu Heidi ein. Ich glaube, die war in Klagenfurt mal ein paar Tage. Ist das für Sie vorstellbar oder sagen Sie auf gar keinen Fall?
Also Stadt kann ich mir gar nicht vorstellen.
Warum nicht?
Also das ist mir viel zu laut, viel zu hektisch. Die Menschen bewegen sich hin und her. Teilweise meint man auch ohne Plan. Und das wäre für mich nichts.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Werner? Sie sind ja in Anführungszeichen Zugezogene, glaube ich.
Ja, genau. Ich habe in Bochum studiert und gelebt. Bin aufgewachsen in einer Kleinstadt. Ich kann mir nicht vorstellen, nochmal hier wegzugehen. Also ich bin hier angekommen, musste mich natürlich lange Zeit gewöhnen. Aber ich will nicht mehr tauschen.
Ja, na gut, das hat man in Bochum anders.
Ja, ja.
Was haben Sie denn als Gastgeberin studiert in Bochum?
Ich habe Germanistik studiert und Kulturwissenschaften.
Okay, also ja, doch ein bisschen was anderes als das, was Sie jetzt machen.
Ja, wobei ich sagen muss, dass ich anhand meiner Kulturwissenschaften natürlich... jetzt muss ich kurz ausholen. Also,
Sie sind ja ein bisschen außer Atem.
Ja.
Das finde ich deshalb so sympathisch, weil ich dachte, nur mir geht's so.
Nein, immer. Alles gut. Also aufgrund der Tatsache, dass wir ja mit Menschen zu tun haben, täglich, mit vielen verschiedenen Menschen und auch mit Mentalitäten. Wir haben ja nun auch durch unsere Mitarbeiter viele verschiedene Nationalitäten hier vor Ort. Da kann ich das, was ich gelernt habe, sehr gut anwenden. Weil es halt wirklich darauf ankommt, sich da reindenken zu können, mitzugehen, den Dinge aus unserer Kultur und unserer Mentalität verständlich zu machen und denen auch ein Gefühl von Zuhause zu geben und von Sicherheit. Und das kann man, glaube ich, am besten, wenn man lernt, wie Kulturen aufgebaut sind.
Ja, finde ich sehr schön.
Anhand von Sprache und so weiter natürlich auch. Ja.
Ist das jetzt hier so typisch christliches, sauerländisches Gebiet, um das mal so hochgestochen auszudrücken?
Ja, das ist so. Ist Gurkönig, ist entstanden aus Grafschaft, vom Kloster Grafschaft, von den Benediktinern her. Die ganzen Ortschaften ging es darum, katholisch, Christianisierung, gehört Gurkönig, ne? Also nach Köln damals. Und jetzt ist es Paderborn.
Das ist erstmal Historie, wenn man das so sagt. Bedeutet das heutzutage noch was für Sie?
Ja, der Glaube, ich meine, das Problem ist, dass die Kirche, die Pastöre werden immer knapper und dadurch wird natürlich auch die Kirche schwächer besucht und lässt natürlich nach. Es ist natürlich für die Älteren noch, die hängen dann natürlich noch mal anders dran, ne? Die glauben auch mehr.
Ich sehe das aber anders.
Ja, okay.
Es gibt nach wie vor Einheimische, die den Berg hochgefahren kommen, um hier eine Runde zu laufen, aber eben um auch einen Moment in der Kapelle zu verweilen. Und ich finde, das ist sehr besonders. Das passiert auch jetzt in dieser Zeit. Wir haben so eine Möglichkeit, um unsere Werte, die ja nun mal mit unserem Glauben auch verbunden sind, immer noch weiter fortzuführen. Für mich ist der Glaube sehr wichtig, weil ich schöpfe aus meinem Glauben die Kraft. Ob man das jetzt Gott nennt oder was anderes, das mag dahingestellt sein. Aber mit meinem Glauben schaffe ich es jeden Tag, Menschen hoffentlich glücklich zu machen.
Also ich habe beim ersten Mal, als ich hier war, gedacht, und das denke ich heute genauso, hier ist die Welt noch ein bisschen mehr in Ordnung. Das meine ich tatsächlich so, wie ich sage. Mhm. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Wertekompass zu tun. Ist das auch vielleicht ein Teil des Ganzen?
Mhm, natürlich. Also ich als Zugezogene, ich darf wirklich sagen, dass ich in den letzten Jahren hier gelernt habe, wieder ein bisschen mich zu trauen, ein bisschen patriotischer zu denken. Aufgrund meines Studiums habe ich das ein bisschen abgelegt. Auch in jungen Jahren macht man das ja sowieso vielleicht. Aber ich bin stolz, dass ich hier wohnen darf. Und ich finde das Sauerland und die Menschen, die hier leben, mit ihrem Wertekompass, der doch noch ein bisschen intakter ist, ich finde das toll. Und ich selber, ich lerne da auch jeden Tag von. Also ich versuche mich mehr an meine Werte zu halten als vor 10, 15 Jahren. Und ich bin mir sicher, dass das mit dem Ort zu tun hat. Und mit dem Haus hier natürlich.
Was sind das für Werte konkret, wenn man die versucht, jetzt mal in Worte zu fassen?
Also ich finde, der Ort ist dafür gemacht, um Werte wiederzufinden. Und dann kann man vielleicht von den einfachen Werten sprechen, wie Miteinander, Respekt, auch geben und nehmen und nicht nur nehmen wollen und Menschlichkeit. Und ja, das hat auf jeden Fall mit dem Ort hier und mit dem gewissen Glauben, den vielleicht jeder irgendwo hat, zu tun und eben auch natürlich mit den Menschen, mit denen wir sehr eng zusammenleben und arbeiten.
Darf ich mal fragen, wie Sie sich kennengelernt haben und wie das so ist, wenn man als Hoteliers, Chefs, oh, das ist ein schwieriges Wort, wenn man als Chef der Hotelanlage so tagtäglich zusammen ist, das ist ja auch schon eine Probe, ne?
Ja, und ich wundere mich selber, aber wir haben das beide ähnlich, also wir haben uns hier oben kennengelernt. Wir machen das total gerne. Wir machen das total gerne zusammen und wir ergänzen uns wirklich total toll.
Darf ich noch mal indiskret sein?
Ja.
Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Hier im Hotel?
Hier im Hotel, ja.
Wirklich?
Ja.
Und Herr Kevekor, das muss man sich das jetzt so vorstellen, dass wenn man ein Hotelier ist, dann hat man auch gleichzeitig die Chance, attraktive, interessante Frauen kennenzulernen.
Möglichkeiten hat man immer, das ist klar.
Thema Sauerland. Ich glaube, das ist in ganz Deutschland ein Begriff, weitestgehend. Woher kommt der Begriff Sauerland eigentlich oder was steckt dahinter? Wissen Sie das?
Also es gibt verschiedene. Es gibt einmal Süderland, also Südland, dass man es daher nimmt. Oder man sagt auch viel, der Boden, saurer Boden. Es ist ein landwirtschaftlich, also in dieser Höhenlage ein armes Land. Selbst haben wir hier oben nur noch Viehwirtschaft. Ab 600 Meter hat es keinen Zweck mehr mit Getreide oder so. Dafür ist das Klima einfach zu rau.
Ich habe vor kurzem gelesen in der Vorbereitung, dass zumindest auf einer Marketingseite für Sauerland stand, dass hier die modernste Infrastruktur, Digitalität und so weiter und so fort ist. Also nicht, dass ich das vom Sauerland nicht erwartet hätte, aber jetzt mal Frage an die Experten. Ist das so oder?
Also Südwestfalen ist das drittgrößte Wirtschaftsgebiet in Deutschland. Also das ist schon wahr. Also das ist schon was. Das ist also noch vor Ostwestfalen, wo also Bielefeld, wo Oetker, Glasen ist und so weiter. Das ist so. Ne? Und es sind sehr fortschrittliche Unternehmen. Ne?
Ja. Was sind so die, aus Ihrer Sichtweise als gebürtiger Sauerländer, was sind so die großen starken Vorteile vom Sauerland?
Erstmal, dass wir ziemlich zentral liegen in Deutschland gesehen, dass wir eben im Grün liegen, dass wir eine schöne grüne Landschaft haben, dass wir nicht weit ab von diesen großen Gebieten sind wie Köln, Düsseldorf und Ruhrgebiet. Wir sind auf anderthalb Stunden mit dem Auto, also da gesehen, und man hat hier oben wirklich seine Ruhe und eine gewisse Lebensqualität.
Ja. kann ich nachvollziehen. Ich komme gleich noch mal zu den typischen Sauerländer-Spezialitäten, so was Kulinarik angeht. Ich wollte aber nicht locker lassen. Ich habe gerade nur so viel Kraft gehabt. Sie haben ja irgendwann dann die Frau Werner hier auch kennengelernt im Hotel. Ne? Dann haben Sie sie irgendwann gesehen. Darf ich mal fragen, was hat Sie denn da damals so begeistert? Da kommen ja viele hübsche, nette Frauen. Wie war das, wenn Sie sich daran erinnern?
Ja, es ist ja so, dass Frau Werner kurze Zeit bei uns beschäftigt war. Also wir haben sie auch eingestellt, weil wir die klarkamen, ist ja neben Seiteneinstieg, muss man ja sagen. Und dann sind wir uns eben näher gekommen.
Okay, wir können auch alles noch rausschneiden. Also Thema Sauerländer-Spezialitäten. Ich habe mal Google angeschmissen und rund ums Thema Gastronomie oder Kulinarik, da gibt es die Potthucke. Ist das noch ein Thema oder gibt es das nur im Internet?
Potthucke als... Gibt es immer noch, aber wird nicht mehr so viel gemacht. Das, ist eben, das Problem ist natürlich hier, was ist eine relativ raue Wildnis, also raue Landschaft, raues Klima. Und da braucht man natürlich auch kräftige Essen. Das ist auch eine Potthucke. Ist ja mit Kartoffeln, Speck und wird dann angestockt mit Eier. Ist eben alles sehr kräftiges Essen, schmeckt sehr gut. Aber manche Menschen betätigen sich ja nicht mehr so viel körperlich wie früher. Und dann sind diese Sachen auch nicht mehr ganz so gefragt wie früher.
Was waren denn aus der Erfahrung heraus besondere Erlebnisse, die Sie in den letzten Jahren so erlebt haben? Lassen Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ich weiß nicht, ob ich die erzählen darf. Also es war wirklich so, eine Frau hat hier in 92 ihren Geburtstag gefeiert und am nächsten Tag so gestorben. Und dann hat sie zu mir gesagt, Herr Kebekor, das war mein Wunsch. Wirklich, jetzt im Ernst. Sie ist mit den Kindern hochgefahren, hat gegessen abends und am Morgen hat sie angerufen, sie stirbt. Und ob ich mal gucken könnte und dann hat sie das gesagt.
Das Haus hat ja sehr viele Stammgäste natürlich und die werden ja mit einem selbst älter, weil die ja immer wieder kommen und man merkt ja dann irgendwann ist der Punkt, wo die wiederkommen, die stehen vor einem und die selbst denken, ja, das ist vielleicht jetzt das letzte Mal, dass ich hier sein werde und manch einer spricht es auch aus und etliche Menschen sind dann auch weg. Die sind dann gestorben und dann erinnert man sich natürlich daran, auch an ganz besondere Menschen, die man hier selbst noch auf dem anderen Berg abgeholt hat, weil sie doch noch eine Runde spazieren gegangen sind und so weiter. Ja, das begleitet einen jeden Tag.
Ich bleib da jetzt noch mal so ein bisschen dran an dem Thema, wenn man so an Superlativen, an besondere Erinnerungen denkt.
Da kam ein Herr älteren Semesters, ich schätze mal um die 70, vermute ich, zur Theke an der Rezeption, hat freundlich gegrüßt, hat sich kurz vorgestellt und hat dann ein Handtuch ausgepackt, war aber auch sichtlich aufgeregt und unsicher und hat mir das dann auf die Theke gelegt und gesagt, er möchte sich gerne entschuldigen von Herzen, weil er das vor, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, vor 40 Jahren aus Versehen eingesteckt hätte und er hätte es in all dieser Zeit nicht geschafft, es wiederzugeben. Und das fand ich so, das war so rührend für alle und er hatte Tränen in den Augen und hat sich für unsere Freundlichkeit bedankt und ist dann wieder gegangen.
Ja, das ist wirklich außergewöhnlich.
Ja.
Sehr süß.
Unglaublich süß, ja.
Gibt es denn Erlebnisse, wo man auch logischerweise mal verärgert ist? Also gibt es jetzt, sagen wir mal, ich habe das vorhin angesprochen, ich weiß das von anderen Hoteliers, die regen sich schon darüber auf, dass unglaublich viel mittlerweile geklaut wird. Also wirklich, die nehmen was mit. Ist das bei Ihnen auch ein Thema oder ist das hier ein anderes Klientel?
Meine Philosophie ist, natürlich kann man den ganzen Tag darüber reden, was alles Schlechtes passiert und wie negativ Menschen auch sich verhalten. Aber davon werden wir ja alle nicht besser. Und natürlich stellen wir ab und an mal fest, dass wahrscheinlich ein Bademantel mitgenommen wird. Aber ganz ehrlich, wir finden das gar nicht so wichtig.
Tolle Einstellung, aber das ist jetzt natürlich ein Spoiler gewesen für die nächste Frage. Was regt Sie denn auf? Worüber regen Sie sich auf?
Wenn ich einen Menschen hier nicht zufrieden machen kann, da rege ich mich sehr drüber auf. Ja, das macht mich unter Umständen manchmal ganz verrückt.
Wenn ich jetzt mal nach links zu Herrn Kebekordes rüber gucke, was kann Sie denn aufregen?
Ich kann mich über Menschen aufregen, die von oben nach unten gucken. Und wir begegnen den Gästen auf Augenhöhe. Das ist mir also wichtig. Unsere Mitarbeiter oder meine Person selbst sind genauso viel wert wie unser Gast. Und das sollte auch nicht anders sein.
Wenn wir jetzt hier so zwischen den Bäumen und auf die Berge schauen, ich bin ja jetzt noch nicht so ortskundig, wo gucken wir denn da hin?
Sie gucken jetzt einmal auf Ohlenbach, das sind unten die kleinen paar Häuser, das sind quasi unsere Nachbarn. Oben drüber ist der Wesenberg, ein sehr schöner Berg, wo man einen sehr schönen Ausblick hat auf den Hohen Knochen oder auch auf den Kahnast.
Ja. Wir sind ja, wenn wir bei Ihnen am Hotel sind, glaube ich, auf einer Höhe von ungefähr 640 Metern. Mhm. Jetzt sind wir ein bisschen höher, weil wir schon ein paar Meter hochgeklettert sind. Was macht die hohe Luft eigentlich hier im Sauerland? Das heißt ja auch Hochsauerland. Was hat das für Vorteile?
Das ist ein gutes Reizklima, ist eher auch eine gute Luft für Asthmatiker und so weiter. Hm.
Das bringt ja auch gerade im Moment, im Hochsommer, bringt das ja nicht nur wegen der Höhe, aber hier die Lage bringt auch mit, dass man es deutlich angenehmer und kühler hat. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen 35 Grad in Bochum und Umgebung, in ganz Deutschland. Mhm. Und ich glaube, hier waren es deutlich, deutlich weniger. Ne?
6 Grad weniger ungefähr.
Und immer im Wind.
Ja.
Mhm. Ja. Das ist, wenn man jetzt diesen Klimawandel oder wie immer man das mal bezeichnet, wenn man das nochmal betrachtet, ist das ein Riesenvorteil.
Egal wie warm es wird, man kann bei uns auf der Terrasse unter den Bäumen, da steht ja diese Rosskastanie auch, da kann man immer angenehm sitzen. Also das ist schon, das ist ganz toll. Und ja, wenn man hier durch den Wald läuft, dann ist es unter Umständen tatsächlich auch noch mal schattig.
So, jetzt hätten Sie, Herr Kevekordes, Sie hätten ja rein theoretisch auch Milchbauer werden können oder Bürgermeister. Wir liegen hier zwischen Winterberg und Schmallenberg.
Ist er ja, vom Hohen Knochen.
Ja, Oberbürgermeister und Bundeskanzler vom Hohen Knochen. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Was reizt Sie an Ihrem Job?
Ja, dass der sehr, sehr abwechslungsreich ist, dass man auch eine gewisse Dankbarkeit erlebt. Es ist natürlich auch teilweise anstrengend, klar, aber es ist einfach eine interessante, vielfältige Tätigkeit.
Wenn Sie jetzt einen anderen Job machen müssten, Augen zu, was wäre das zum Beispiel?
Ich hätte dann vielleicht das gleiche gelernt wie der Opa Holzkaufmann, Holzhändler.
Es gibt auch negative Seiten immer im Leben. Das Thema Bettwanzen war vor kurzem ein Thema. Lustiges Thema. Das fängt jeder erstmal zu Recht wahrscheinlich an zu lachen. Aber ich hatte ein langes Gespräch mit einem General Manager einer der größten deutschen Hotelgruppen. Und der erzählte mir, weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, was für ein großes Problem Bettwanzen sind bei denen im Betrieb. Ich frage das jetzt einfach mal so dreist oder offen. Ist das ein Thema und wie gehen Sie damit um?
Also wir haben wahnsinniges Glück, was das angeht. Wir haben das nicht zum Thema.
Wie erklären Sie sich das? Also dass es das nicht gibt bei Ihnen?
Ich gebe mal an den Fachmann weiter.
Ja gut, das ist statt das vielleicht noch internationaler. Wir haben ja nur vorwiegend europäische Gäste, sage also Benelux-Staaten und eben Deutschland. Vorwiegend eigentlich nur und bin natürlich auch nichts eingesteppt. Wenn man ein internationales Hotel hat, hat man ja auch mit Asiaten weltweit zu tun, das haben wir ja nicht. Zweitens haben wir natürlich eine ganz andere Luft in der Stadt. Wir haben ja keine Klimaanlagen, sondern wir haben die Fenster offen. Eine ganz andere Luft in den Zimmern, die sind ja in den Städten ganz anders. Das ist ja unnatürlich teilweise. Bei uns gibt es Vögel, gibt es Spinnen und so weiter. Auch wenn die Leute meinen, das sieht nicht gut aus, aber Spinnen zeigen eben, dass eine gute Luft da ist. Und es ist eigentlich wichtig, dass man auch Insekten sieht. Wenn man nichts mehr sieht, dann weiß man, dass man gespritzt hat, dass eben nichts da ist. Ne?
Wo Sie gerade die Spinnen erwähnt haben, wenn man hier durch den Wald, durch die Natur geht, zu den unterschiedlichen Jahres- und Tageszeiten, was kann man eigentlich hier für klassischerweise für Tiere entdecken? Also für einen selbst oder auch wenn man Kinder dabei hat. Was sind das, Herr Kevekordes, für Tiere?
Also ganz normal haben wir genug Hasen, Rehe, Igel, Dachse, Füchse. Und seit einigen Jahren auch wieder Schwarzwild, also Keiler, Bache und so weiter.
Gibt's hier auch Wölfe?
Bis jetzt noch nicht.
Also es gibt ja so Wolf-Sichtungsgebiete, ne?
Ja, also man hat hier in der Gegend so ungefähr 20 Kilometer entfernt einen Wolf gesichtet, aber es ist noch nichts, hier selbst bei uns noch nichts gewesen.
Muss man oder müsste man Angst haben, wenn es ein Wolf-Sichtungsgebiet gibt als Mensch, dass da auch was passieren könnte?
Also bis jetzt ist ein Mensch noch nichts passiert. Die sind ja relativ scheu. Es kann sich natürlich, wenn die Wolf-Population zunimmt und mehr Rudel gibt und so, kann das natürlich anders werden. Aber im Moment ist es überhaupt nichts. Wenn sie manchmal in eine Bache oder so, wenn sie da die Frischlinge haben, wenn sie da drauf zugehen, dann haben sie auch Ärger. Und das wird beim Wolf natürlich auch sein. Ne? Aber normalerweise, wenn sie ganz keine Angst zeigen, ganz ruhig, wird da nie was, glaube ich, nicht was passieren. Das ist, wenn das Tier krank ist. Ne? Das weiß man natürlich nie. Ne?
So, wenn man mit Kindern hier ist, also als Familie, man möchte ganz gerne, also man ist ja nicht im Zoo, aber man möchte ganz gerne ein paar Tiere sehen. Zu welcher Uhrzeit und in welche Gebiete sollte man gehen? Welche Tiere sieht man dann? Nochmal die Frage.
Also Rehwild wird man eigentlich immer sehen. Man muss dann eben ein bisschen früher morgens losgehen. Man muss natürlich ruhig sein. Man muss auch ein etwas gutes Auge haben. Da ist ja viel Wald umgefallen. Einmal durch unseren Sturmgrill und einmal durch den Borkenkäfer, dass auch viel Niederholz da ist. Und man muss schon ein gutes Auge haben, weil das Fell sich natürlich der Rehe den Boden anpasst. Ne? Das ist, man muss schon gucken. Ne? Aber es steht auch überall viele Hochsitze und wenn man wartet, dann sieht man auch was.
Wenn wir hier über Natur sprechen, sprechen wir auch ganz stark immer über Wald und Bäume. Da erinnere ich nochmal an den Bestsellerautor Peter Wohlleben. Das geheime Leben der Bäume. Ist übrigens, glaube ich, schon über 10 Jahre alt mittlerweile. War mal ein Spiegel-Bestseller. Bäume können auch hören. Die machen nämlich klickartige Geräusche, um sich zu verständigen. Also glauben Sie das? Ist da was dran oder ist das ein bisschen Hokuspokus?
Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube schon, dass so ein Baum Achtung hat, wenn man so eine hohe, große Buche sieht, die an die 200 Jahre alt ist, was für eine Größe hat, muss man schon Respekt vor haben. Aber die sich miteinander unterhalten, das ist vielleicht doch übertrieben. Man sagt eben, er schreibt ja auch über das Wurzelleben der Buchen und so, der Bäume und so, dass da, das kann ich mir schon eher vorstellen. Ne? Dass sie merken, da muss ich hingehen, den Baum unterstützen, das schwächere Baum oder so, das kann ich mir vorstellen. Aber hier oben Unterhaltung, das finde ich ein bisschen überzogen.
Sie sind ja auch relativ naturkundig, machen ja auch Führungen und Wanderungen hier für die Gäste teilweise.
Ja.
Wissen Sie denn eigentlich, die Bäume, die wir hier sehen, wie alt sind die maximal? Weil Bäume können ja im besten Fall auch 200, 300 Jahre alt werden. Gibt es hier so alte Bäume?
Also bis 200 Jahre haben wir ja auch. Also die alten Buchen sind das auch. Eine normale Fichte wird zwischen 70 und 80 Jahren gehauen, wenn sie so alt wird, wenn sie nicht vorher krank geworden ist. Und die Buche zwischen 150 und 180 Jahren.
Ist eigentlich dieses Waldsterben hier auch ein großes Thema gewesen und immer noch? Also Thema Borkenkäfer,
ja,
und Co.?
Ist natürlich ein Thema. Und man sieht es ja überall, die Flächen auf der langen Wieserseite, das ist also hier von Richtung lange Wiese von uns aus. Da sieht man eben mehr Kahlflächen, die langsam wieder grün sind. Das sind also Bestände, die im Borkenkäfer vor 2 Jahren getroffen worden sind.
Thema Wellness. Also was gibt es da bei Ihnen als Angebot und was nutzen die Gäste gerne?
Also wir haben ganz klassisch die finnische Sauna, das Dampfbad, Schwimmbadbereich, dann einen kleinen Außenbereich mit einer Liegewiese, der jetzt in den Sommermonaten auch wirklich viel genutzt wurde. Und wir haben als Besonderheit den Saunabereich ganz neu renoviert. Und hinzubekommen haben wir dann auch noch Ruheräume, an der Zahl 5 verschiedene Räume mit 5 verschiedenen Themen, die aber alle so ein bisschen natürlich auch auf unser Umfeld abzielen und eben mit Natur und Wald zu tun haben.
Das Thema Massagen ist auch ein Thema?
Natürlich. Wir haben als Masseur den Herrn Kentschel. Das ist im klassischen Sinne auch noch ein Masseur, der sein Handwerk versteht und der seine Arbeit auch wirklich sehr gerne macht und uns immer begleitet und unsere Gäste zufriedenstellt. Und wir bieten also Ayurveda-Massagen an in jeglicher Form und da versteht er sein Handwerk auch absolut und er ist auch sehr darauf angelegt, gesundheitliche Themen mit reinzubringen, also ein klassisches Kohlensäurebad zum Beispiel, die klassischen Fußreflexzonenmassagen natürlich und so weiter, verschiedene Bäder.
Und was sind so die Bestseller beim Thema Wellness? Also was machen die Leute am liebsten?
Ganzkörpermassage, ayurvedisch und die Fußreflexzonenmassage. Das sind die beliebtesten Massagen, die, glaube ich, aber auch sehr viel Sinn machen, weil sie eben sehr viel mit dem Körper machen. Und ja, das in Verbindung mit einem Saunagang, das ist absolut das, was die Leute lieben, ja, vor dem Abendessen.
Wenn man sich jetzt mal klassischerweise, ich sag mal jetzt die Zielgruppe anschaut, wer zu Ihnen kommt, sind das auch Familien, also mit Kindern?
Ja, vermehrt. Das ist jetzt, also das war natürlich immer so, nicht, dass das jetzt neu wäre, aber vermehrt stellen die Familien mit Kindern fest, dass sie bei uns natürlich auch einen ganz tollen Platz haben, ohne Autos, ohne großartig darauf achten zu müssen, wo die Kinder jetzt hinlaufen, können die Kinder sich hier ganz toll und frei bewegen.
Gab es mal Diskussionen zu sagen, wir sind ein Adults-Only-Hotel? Gab es mal so Ideen?
Nee, ganz im Gegenteil. Mhm. Also wir finden es ganz schön, wenn Kinder hier vor Ort sind. Wir haben ja auch einen großen Spielplatz, ein Spielzimmer und so weiter für die Kinder. Ja, das macht ja unsere Gesellschaft auch aus, ne?
Ich habe den Eindruck, dass wenn die Kinder, zumindest wenn sie sich ein bisschen akklimatisiert haben hier, dass dann das Thema Handy oder Tablet auf einmal auch ganz schnell mal so eine Nebensache sein kann, weil sie sich dann doch so ein bisschen einfangen lassen durch die Natur. Oder wie sind da so Ihre Erfahrungen?
Wir hatten jetzt am Wochenende auch zwei Familien mit Kindern da. Und die waren nur draußen, nur. Die haben wirklich nur draußen gespielt. Und das ist natürlich wirklich wunderschön, wenn man immer dieses Kinderlachen auf dem Spielplatz wahrnimmt. Ne?
Für die Familien gibt es dann auch größere Zimmer, die angeboten werden?
Ja, wir haben ein Familienzimmer mit einem extra Kinderzimmer, Familiensuiten, dann auch mit einem Extrazimmer natürlich, einen kleinen Wohnbereich und dem klassischen Doppelzimmer.
Herr Kevekor, das Thema Wandern. Sie sind ja auch, kann man das so sagen, Wanderführer hier?
Ja, mache ich auch, ja.
Erzählen Sie mal ein bisschen, was kann man denn hier erwandern? Also ich bin ja auch noch relativ frisch, was die Informationen hier im Sauerland angeht. Also was sind denn so typische schöne Wanderrouten?
Also vier Wanderrouten gehen also hier vom Hohen Knochen aus und gehen also Richtung Karasten. Der Karasten ist der bedeutendste, bekannteste Berg Nordrhein-Westfalen. So 4 Kilometer von uns entfernt mit einer Wetterstation. Von dort aus kann man dann ganz prima über den Höhenkamm gehen, den Rotreitersteig, dann lange Wiese. Da gibt es auch einen Barfußweg und dann zur Hohelei Hütte. Dort kann man einkehren, das ist eine schöne Blockhütte, wo man eine schöne Aussicht nach 4 Seiten hat. Von dort aus kann man dann ganz ruhig zurück zum Hohenknochen gehen, so ungefähr 3 Stunden zu Fuß.
Wie viele Wanderrouten gibt es hier? Also wenn man die jetzt mal an der Zahl nimmt, die Sie da im Angebot haben?
Angebot haben wir beschrieben, haben wir so 20, aber es gibt noch mehr. Also es gibt reichlich. Und man kann sein Auto einfach stehen lassen, man kann als Rundwanderweg anlegen, ist gar kein Thema. Einmal im Monat gibt es, wenn es Vollmond gibt, die Vollmondwanderung. Das macht ein Herr Dudda aus Fredeburg, ein alter Germane, der Gebrauch hat, auch als Ritter schon tätig war. Und er geht mit seinem Krummstab mit den Gästen im Wald und erzählt die Geschichte des Mondes, wann er untergeht, wann er aufgeht und auch wo Ostern herkommt, die Zeiten.
Wie sieht das denn im Winter bei Ihnen aus? Gibt es dann hier logischerweise viel Schnee auf 640 Metern?
Ja, also im Zuge dessen, dass wir hier genau die Schneegrenze haben, haben wir auch das wahnsinnige Glück. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Schnee kommt, dann ist es so, dass Sie im Westfeld unten im Tal den Berg rauffahren, im Grünen. Und genau auf der Hälfte des Weges, also ungefähr nach 1 Kilometer, verwandelt sich die Landschaft plötzlich in eine Schneelandschaft. Also das ist wunderschön, ja.
Machen die Leute denn dann hier vor allem auch Langlauf?
Es ist, also wir sind hier direkt an der Langlaufloipe angeschlossen. Und es ist so, wenn es dann möglich ist, meistens ist das um Ende Januar herum, können die Menschen hier auch Langlauf machen. Aber es ist halt eine sehr kurze, begrenzte Zeit. Also 1 bis 2 Wochen meistens, wo die Loipen dann gezogen werden. Wenn allerdings genügend Schnee gefallen ist, dann sind die auch ganz fix damit und ziehen die noch am selben Abend. Also,
jetzt hat das Jahr 365 Tage. An wie vielen davon hat denn das Hotel geöffnet?
365 Tage.
Tatsächlich. Und Sie beide sind an einem Großteil dieser Tage auch mit dabei? Mhm. Was macht das denn mit einem?
Man ist so, wie man ist. Ne? Man hat natürlich ein paar Tage in der Woche. Erstmal kann man sich die Zeit selbst einteilen. Dafür ist man ja noch ein bisschen selbstständig. Und man kann natürlich auch mal ein paar Tage Urlaub machen. So, dass das, da ist man einfach mit groß geworden.
Darf ich mal fragen, wie oft Sie so Urlaub machen können?
Wir haben jetzt das Luxusgut gehabt, dass wir tatsächlich 14 Tage in Urlaub waren im Juni, Ende Juni. Das war viel Vorbereitungszeit und sehr viel Nachbereitungszeit. Aber qua Gesundheit habe ich das Gefühl gehabt, dass es sinnvoll ist, wenn wir das mal machen. Ja. Und ja, das war schön. Aber wir haben uns auch sehr gefreut. Da sind wir beide auch sehr ähnlich. Also ich nehme mich da absolut nicht aus. Es war auch wirklich schön, wieder nach Hause zu kommen.
Das ist ja wirklich unglaublich, diese Liebe zur Heimat hier im doppelten Sinne. Und wie lange hatten Sie vorher quasi keinen Urlaub, wenn Sie sagen, wir hätten großes Glück, das jetzt machen zu können?
Wir fahren so 2-3 Mal im Jahr immer für 2-3 Tage mal eben raus. Das machen wir schon.
Und jetzt in diesen 2 Wochen Urlaub, sind Sie da im Sauerland geblieben oder haben Sie da auch mal wirklich eine lange Entfernung zurückgelegt?
Wir waren tatsächlich in Dänemark und an der Schlei. Also wir waren einige Kilometer entfernt. Und das hat natürlich auch gut getan. Also jetzt, wenn wir wirklich mal einfach vom physischen und vom gesundheitlichen Faktor ausgehen, dann tut diese Entfernung schon gut. Aber es ist nicht unbedingt nötig.
Stehen Sie beide denn eigentlich auch, so wie man sich das vorstellt, wenn man so Gastgeber ist, stehen Sie auch ganz früh auf und gehen ganz spät ins Bett wegen des Jobs?
Also ganz spät ins Bett, nein. Also erstmal geht es bei uns gar nicht abends so lange. Das ist in der Woche, sagen wir mal, 11 oder so. Aber selbst gehe ich ungefähr 9, 10 vom Betrieb raus. Das kann aber auch sein, dass es schon mal früher ist, aber kaum später. Ne? Gut, wenn wir jetzt mal Haushaltsgesellschaften, so größere Extras oder so, da ist man länger da. Aber sonst haben wir im Service einen Spätdienst erstmal.
Wie teilen Sie sich eigentlich so den Job auf? Weil jetzt gibt es 2 Chefs. Berichten Sie noch mal ein bisschen drüber. Wer macht denn was oder macht jeder alles?
Wir besprechen alles so zwischendrin. Wir tauschen uns täglich aus. Das ist unser Leben und unsere Arbeit. Und wir beide empfinden das eben so, wie es ist, für unglaublich gut. Und Herr Kevekordes macht das Wirtschaftliche sehr gerne. Das mache ich nicht so gerne. Und ich mache das soziale Miteinander sehr gerne. Und dementsprechend passen wir da auch sehr gut zusammen. Ja.
Was ich ja klasse fand, es gibt ja diese Schmankerlkarte, sodass man also zwischen Frühstück und Abendessen auch weitestgehend die Möglichkeit hat, zwischendurch noch mal was zu trinken oder auch eine Kleinigkeit zu essen. Thema Trinken habe ich mir extra aufgeschrieben. Es gibt das 4B-Bier, Bernhards Bergbummler-Bier.
Ja, das ist richtig.
Find ich sehr lustig. Was hat es damit auf sich? Ist das ein eigengebrautes Bier oder in der Kooperation mit der Brauerei?
Das ist für uns, wird für uns exklusiv abgefüllt. Und wird nur hier oben vertreten. Das war so, das Bier kommt aus dem Frankenland. Mein Schwager lebt dort und wir haben eine Biertour gemacht und dann haben wir bei einer kleinen Brauerei, hat das uns so gut geschmeckt, da haben wir gesagt, ob die das nicht für uns abfüllen können. Und dann haben wir das auch so gemacht, haben wir noch ein bisschen rumgemacht, ob wir es nicht so und so machen können und haben uns dann verständigt, dass wir das so machen.
Wenn wir jetzt mal auf das Thema Personal gehen, wo wir wissen, in allen Branchen super schwierig, Leute zu finden. Das Thema Gastronomie ist ja nun noch schwieriger geworden, auch durch Corona, weil sich viele ganz neu orientieren mussten oder es zumindest getan haben. Jetzt frage ich mal, wann haben Sie denn zuletzt zum Beispiel jemanden eingestellt? Würde mich mal interessieren.
Das ist jetzt noch nicht so lange her.
Wir haben mittlerweile dieses Jahr einige Mitarbeiter eingestellt. Das ist also letzten Monat noch 2 und wir haben auch Abgänge gehabt, aber auch wieder Zugänge, also so, dass es ausgeglichen ist. Im Moment würde ich sagen, der Arbeitsmarkt entspannt sich ein bisschen. Wir haben auch auf der Etage eine Live-Firma gehabt, also die Reinigungskräfte, das stellen wir langsam wieder um auf eigene, sodass wir wieder flexibler sind. Und das war in der Küche und Zelt auch so, dass wir wieder eigentlich mehr auf eigene Leute setzen.
Wen suchen Sie denn im Moment, ganz aktuell?
Service, eine gute Servicekraft.
Ja.
Das ist aber eigentlich alles, was wir eigentlich nur noch suchen. Dann sind wir besetzt.
Wie läuft denn bei Ihnen so ein, ich sag jetzt mal, klassisches Casting ab? Also ist jemand, der interessiert sich, der bewirbt sich bei Ihnen. Wer macht das und was passiert dann bei Ihnen?
Also wir haben jetzt ein bisschen die Seiten gewechselt. Inzwischen mache ich das am liebsten selber, weil wir natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven kommen, was aber gleichzeitig auch unsere Stärke ist. Das heißt, ich bin der Meinung, durch die direkte Kommunikation und das direkte in die Augen schauen, kann man am besten abschätzen, ja, ob das von beiden Seiten passend ist und das, was sein kann, weil es ist ja nun mal hier auch ein spezieller Ort, der nicht für jeden gemacht ist. Das heißt, wenn man ein Stadthotel erwartet mit einer direkten Verkehrsanbindung, dann ist man hier leider ja, fehl am Platz einfach.
Jetzt wandern wir gerade einen relativ steilen Waldweg runter. Es regnet noch ein bisschen, das hört man wahrscheinlich auch. Und der Nebel ist auch immer noch da. Also schöne Atmosphäre. Ist das denn so, Frau Werner, wenn Sie jetzt ein erstes Gespräch führen, machen Sie das dann über Teams, also digital, oder laden Sie die Leute immer persönlich ein?
Ich möchte das persönlich machen. Ja, absolut. Da ist mir das auch ganz wichtig. Das ist also, ob das jetzt das Emotionale ist, was man an einem Menschen wahrnimmt, ne, die Empfindung einfach, oder auch einfach das, einfach das, was einen Menschen ausmacht. Das kann man über digitale Medien nicht rüberbringen. Und nee.
Wie sieht denn, wenn man jetzt so eine Knetgummifigur in Anführungszeichen backen könnte, wie sieht so ein idealer Service-Mitarbeiter, den Sie jetzt suchen, der ja auch immer wieder mal gesucht wird, wie sieht der aus? Was sollte der mitbringen?
Der muss authentisch sein, der muss er selbst sein. Und der muss einfach, einfach Spaß haben an dem, was er tut. Und was er halt bei uns, mit uns tut. Ja. Natürlich kann man jetzt ganz klassisch auch sagen, er sollte auch Fähigkeiten mitbringen. Aber ich bin davon überzeugt, gerade so wie wir es jetzt erleben, es gibt die Möglichkeit, dadurch, dass es eben nicht mehr so viele Fachkräfte gibt auf dem Markt, vielleicht ändert sich das ja mal wieder, aber ich selbst bin auch Quereinsteiger und ich glaube fest daran, dass man jedem eine Chance geben kann und dass man auch alles in seinem Leben lernen kann, was einen interessiert. Ja.
Kann man da ableitend sagen, der Mensch ist eigentlich das Wichtigste?
Ja, absolut. Ja.
Das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen geändert, gerade in der Gastronomie, in der Hotellerie, dass man früher, sagen wir mal, viel eiserner auf gewisse Themen des Lebenslaufs geschaut hat.
Natürlich.
Und das Thema Persönlichkeit erst als zweites, drittes kam.
Das kommt natürlich dadurch, dass es ja auch ein Beruf war, der erlernt wurde. Ja. Und das sollte man auch zu schätzen wissen, wenn jemand ein Restaurantfachmann ist. Das ist ein bisschen weggegangen. Der Beruf wird nicht mehr so erlernt wie vor Jahren. Und aus dem Grunde muss sich jeder, der ein Restaurant führt oder ein Hotel führt, überlegen, was sein Mitarbeiter mitbringen soll. Und ich kann es nur noch mal wiederholen. Also wir sind ein familiengeführtes Hotel und wir finden das eben auch wichtig, dass die Mitarbeiter das eben auch so haben wollen.
Welche Positionen sind denn so aus der Erfahrung heraus am schwierigsten zu besetzen? Der Koch?
Im Hinblick auf das komplette Hotel, also wenn man jetzt alle Bereiche einmal zusammenführt, dann ist der Koch garantiert jemand, der sehr schwer zu finden oder zu ersetzen ist. Weil diese Fähigkeiten, da bin ich auch von überzeugt, nicht jeder kann. Ne? Das ist schon so. Das schmeckt man, ja. Und da muss man eben auch Kenntnisse haben, die man nicht, die man nicht mal eben so lernen kann. Ja.
Was gibt es denn bei Ihnen, sagen wir mal, für Benefits für Mitarbeiter, die sich bewerben?
Also wir haben jetzt die positive Voraussicht, mit zwei Neuzugängen in der Küche, also sprich mit zwei Köchen, weiterzugehen und was zu entwickeln. Das sind zwei ganz tolle Jungs. Und die beiden, die haben sich heute dann ihr zukünftiges E-Auto angeguckt. Ja.
Jetzt haben wir ja diese Alleinlage hier mitten auf dem Berg mehrfach erwähnt. Super. Wenn ich jetzt als Mitarbeiter hier hinkomme, bin ich natürlich ein bisschen weit weg vom Schuss, um es mal ganz offen auszudrücken.
Ja,
Sie haben aber ein eigenes Mitarbeiterhaus. Das hat ja auch nicht jeder, glaube ich.
Ja, das ist tatsächlich so. Also das hat für sich, dass es ein paar Meter entfernt vom Hotel steht. Das heißt, man wohnt nicht direkt in diesem Hotelgeschehen, sondern kann tatsächlich so ein bisschen Privatsphäre genießen. Ja.
Und wie viele Menschen, Mitarbeiter, Kollegen wohnen dort im Moment?
1, 2, 3. Also in dem Haus selber wohnen im Moment 4.
Wie sind Sie beide denn eigentlich so als Chefs?
Ich glaube, dass wir gut sind. Ja, man kennt sich selbst ja doch irgendwann. Also Nicht zu 100%, niemals, aber also ich fange mal so an. Ich weiß an Herrn Kevekordes sehr zu schätzen, dass er immer aufrecht und sehr menschlich mit den Mitarbeitern umgeht und dass er auf Augenhöhe spricht. Und das finde ich toll. Da habe ich Respekt vor und das finde ich echt schön zu sehen, ja. Und ich sehe auch die Reaktion. Also ich bin ein naher Mensch. Herr Kevekordes ist so der etwas reservierter ist. Das ist auch wichtig, ne? Ich kann meine Emotionen und meine Impulsivität nicht zurücknehmen. Das heißt, ich gehe gerade heraus. Ich weiß, dass das ein Vorteil und ein Nachteil ist. Also der Vorteil ist, dass ich mitlebe und dass ich mitleide und mich mitfreue und dass ich auch hoffentlich für jeden da bin und dass ich Menschen motivieren kann. Und das Schwierige ist, dass ich auch gerade heraus bin und dass in manchen Situationen etwas hakt.
Können Sie beide denn eigentlich auch loben? Jetzt frage ich Sie mal, sind Sie so ein Lober auf das Personal bezogen, auf die Mitarbeiter?
Nicht besonders.
Warum können Sie das nicht?
Weil ich habe eine gewisse Erwartungshaltung und wenn man die Leute, ich finde also, wenn man Leute behandelt und so, dann finde ich, haben sie auch eine gewisse Pflicht, auch das zu zeigen, was man denen auch mal beigebracht hat, dass sie das auch bringen. Und das halte ich dann schon mal teilweise eben als Selbstverständlichkeit, was heute vielleicht nicht mehr der Fall ist, das einfach zu tun, pünktlich zu sein, freundlich zu sein, dass man da ist, dass man das gerne macht. Da hat man da auch, glaube ich, für die heutige Zeit ist das schon wahrscheinlich zu hohe Erwartung.
Was ich ja hier wirklich so schön finde, ist, dass normalerweise braucht man ja irgendwie, man muss irgendwie eine Beschäftigung haben, um am Ende des Tages zufrieden zu sein, was geschaffen zu haben. Ne? Aber ich finde, ja, beim Wandern ist das auch so. Also gut, je nachdem, wie intensiv man das betreibt, aber man ist auch zufrieden danach irgendwo. Ja,
ja, das ist das Laufen in der frischen Luft, ne? Und das in aller Ruhe. Ne? Das ist wirklich, das ist so. Ne?
Wir können ja auch noch mal auf die schöne eigene Kapelle zu sprechen kommen, an der wir vorhin, als wir losgestartet sind, vorbeigelaufen sind. Also Sie haben zum Hotelbetrieb gehörend eine eigene, wie sagt man, Familienkapelle.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Also es war ja früher traditionell und viel im Bauland oder auch woanders. Größere Bauernhöfe haben eben eine Kapelle oder was gehabt. Und das hat der Opa eben auch gemacht. Eine Kapelle gebaut. Weil wir sind ja eine eigene Siedlungsberechtigung. Nicht nur eine Baugenehmigung, sondern eine Siedlungsberechtigung. Und zu einer Siedlung gehört auch eine Kapelle. Aber ich kann Ihnen das nur von erzählen. Ich habe die Gruppe kaum gekannt und deswegen weiß ich das nicht hundertprozentig. Und weil meine Oma eben sehr musikalisch war, ist er auch auf die Idee gekommen, da noch eine Orgel anzubauen.
Sehr lustige Sache. Und die wird heute wie genutzt, die Kapelle?
Ja, eben noch zu Einkehr, aber auch eben ein paar Gottesdienste, ein paar Trauungen im Jahr. Aber die allgemeine Benutzung ist recht schwach, das ist so.
Also man kann bei Ihnen heiraten in der Kapelle?
Ja, das war natürlich schon ein paar im Jahr. Man hat auch ein paar Dankgottesdienste zu einer goldenen Hochzeit oder einem Geburtstag oder so. Das auf jeden Fall. Ne?
Ich habe im Vorgespräch auch wiederum erfahren, dass, glaube ich, Pläne sind, die Kapelle noch mal anders zu nutzen in Zukunft.
Ja, da denken wir eigentlich sehr regelmäßig drüber nach. Und das ist auch eines des Themenbereichs, der uns beide sehr beschäftigt, weil wir den Ort zum einen nutzbarer machen möchten und es schade finden, dass es eben so wenig genutzt wird. Und es ist ein ganz besonderer Ort, wie die Kapelle eben ausgerichtet ist. Also vom Lichteinfall her und von sogenannten Kraftorten sprechend ist das auf jeden Fall einer. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten sollte man irgendwie versuchen, Menschen solche Orte zugänglicher zu machen. Ja. Und wir denken halt darüber nach, wie wir das vielleicht ein bisschen offener machen können.
So, da vorne sieht man jetzt wahrscheinlich, ist das Borkenkäfergebiet.
Das ist jetzt Borkenkäfer.
Wo alle die Bäume auf einmal fehlen.
Ja.
Das haben Sie ja dann auch alles so logischerweise hautnah mitbekommen, ne? Wenn Sie so viele, viele Jahrzehnte schon hier sind. Ne?
Das ist so. Grill und was hier auch, ne? Das ist klar. Mhm.
Können Sie sich noch daran erinnern, wo Sie so ein kleiner Knirps waren und hier durch die Gegend gesprungen sind? Oder irgendwann setzt ja die Erinnerung erstmal ein. Aber da gab es wahrscheinlich noch mehr Wald hier, oder?
Ja, der Knochen war umsonst mit Buchen, vorwiegend Buchen, sehr hohe Buchen. Die sind nach und nach dann einmal durch den Sturm weggegangen. Ein paar sind gehauen worden, ein paar sind krank geworden. Und es ist eben ein Teil weg, ne? Ein großer Teil.
Gott sei Dank ist noch genügend da. Ja. Gibt es eigentlich eine Wettervorhersage, auch wenn Sie das da morgens in die Hauspost reindrucken, ne? Die aus Ihrer Sichtweise relativ zuverlässig ist?
Ja, das ist schon unser Sauerlandwetter. Das ist schon. Das ist hier von Nord-Assenberg, ein Diplom-Meteorologe. Einer Pape, der früher eben bei der Wetterwarte in Essen beschäftigt war, wo der Karl Assen zuzerrt.
Ist das eine frei zugängliche Sache?
Ja. Ja.
Da haben wir ja auch die Wetterstation haben wir aufgebaut bekommen.
Wenn Sie jetzt seit gut 30, fast 35 Jahren im Geschäft sind, wie hat sich der Gast eigentlich verändert oder die Ansprüche des Gastes?
Ja, die sind natürlich durchweg gestiegen mit dem Einkommen. Menschen verdienen ja wesentlich mehr wie vor 30 Jahren. Damit ist auch das Anspruchsdenken gestiegen. Ne? Und ich glaube, der ist nicht mehr so großzügig wie früher oder so. Es sind eben viele. Kann man eben nicht pauschal sagen. Jeder Mensch ist anders. Und es gibt bestimmte Menschentypen, die unbedingt das und das haben wollen. Und es gibt manche Menschen, die eben lockerer sind, auf andere Sachen mehr Wert legen. Ne?
Was sind denn so die Pläne für die Zukunft bei Ihnen beiden? Also gibt es da Sachen, wo Sie sagen, okay, wir haben konkrete Pläne für A, B, C, das wollen wir noch machen, das kommt und können Sie mir das auch verraten?
Also wir haben auf jeden Fall Pläne und wir haben Visionen.
Erzählen Sie noch mal ein bisschen was dazu.
Einmal ist Zimmerrenovierung geplant. Also wenn man aufs Haus zufährt, der linke Trakt, da eben neue Zimmer zu bauen. Also alte werden zusammengeschmissen. Und wo meine Tante gelebt hat, die Wohnung wird umgebaut. In komfortablen Doppelzimmern, das ist eigentlich noch in Kürze geplant. Und der nächste Schritt wäre eben, oben das Gästehaus umzubauen. Und das eben so umzubauen, dass man dort eben Familien sich treffen können, Seminare sich machen, sein können und sowas. Also das so zu bauen, dass man eben unten einen Gemeinschaftsraum hat, wo man eben tagen kann, essen kann, kochen kann und dann eben einzelne Zimmereinheiten hat, die man dann eben auch einzeln mieten kann, aber auch im Gesamten.
Ich würde gerne mal von Ihnen beiden wissen, was sind so Ihre persönlichen Lieblingsplätze hier?
Wenn man über den Hömberg läuft, dann gibt es einen Seitenarm. Da ist eine Stelle, die ist mein Lieblingsplatz. Und auf der Knochenspitze gibt es eine Stelle, wir haben ja gerade bei dem Waldsofa gestanden, oben auf der Knochenspitze. Und wenn man jetzt ein Stückchen durchläuft, so wie wir es gemacht haben, aber in die andere Richtung, sprich mit der Aussicht schaut, dann gibt es eine Stelle, wo man quasi für mich den schönsten Blick hat. Und da verweile ich auch sehr oft. Mhm. Ja.
Haben wir irgendwas vergessen?
Bestimmt. Bestimmt.
Ja. Dann soll ich jetzt mal auf Stopp drücken?
Ja.
Ja? Machen wir heute auf Stopp, ne?
Ja.
Das war der Podcast Walk and Talk. Begegnungen am Berghotel Hoher Knochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zu einer erholsamen Auszeit bei uns im schönen Sauerland.